NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Grete Hanitz. Guten Tag. Die Elbe wird diesmal nicht zur Gefahr für die Menschen in der Region. Das ist in den vergangenen Tagen klar geworden. Die Prognose ist mittlerweile sehr genau. Oliver Jürgens, wie wird das Hochwasser an der Elbe denn nun ausfallen?
Die Pegelstände, die werden deutlich steigen. Und zwar ab heute schon. Das sagt der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Die Pegelstände sollen um 4 Meter, 4,50 Meter raufgehen. Das ist dann ein mittleres Hochwasser. Es wird aber bei weitem nicht so schlimm wie beim Weihnachtshochwasser. Das Wasser wird dann im Deichvorland stehen, aber nicht bedrohlich an die Deichkrone kommen. Das heißt, die Behörden rechnen nicht damit, dass Sandsäcke benötigt werden. Dass hier und da mal ein Keller ausgepumpt werden muss, das kann man offensichtlich nicht ausschließen. In der nächsten Woche erwarten die Behörden dann den Scheitelpunkt, also den höchsten Wasserstand. Das Wasser wird dann in der Höhe so etwa 1 oder 2 Wochen so bleiben. Das Land investiert in diesem Jahr 80 Millionen Euro in den Küstenschutz und 43 Millionen Euro in den Hochwasserschutz im Binnenland. Niedersachsens Umweltminister Meyer, der sagte heute, dass die Landesregierung bis 2048 jährlich 10,6 Millionen Euro zusätzlich investieren will.
Informationen von Oliver Jürgens. Tote Schafe und Rinder in Nordostniedersachsen. Die Blauzungenkrankheit breitet sich seit dem Sommer rasant aus. Zuletzt sind 300 Schafe in einer Woche im Landkreis Stade verendet. Im Heidekreis sind knapp 60 Betriebe betroffen. Jetzt hat die Tierseuchenkasse finanzielle Hilfe angekündigt. Marie Schiller, du hast nachgefragt. Wie sieht diese Hilfe denn genau aus?
Wenn Rinder, Schafe und Ziegen an der Blauzungenkrankheit verenden, können Tierhalter nun Geld bekommen. Allerdings nur, und das betont die Tierseuchenkasse ausdrücklich, wenn die Tiere gegen die Tierseuche geimpft wurden. Und zwar alle impffähigen Schafe und Ziegen des betroffenen Tierhalters, mindestens 3 Wochen, bevor sie krank geworden sind. Außerdem muss die Zahl der gestorbenen Tiere so hoch sein, dass sie für den Tierhalter eine, Zitat, unbillige Härte darstellt. Für Rinder gelten ähnliche Regeln.
Also eine gute Nachricht für Tierhalter?
Ja, das kann man schon so sagen. Bisher gab es nämlich gar kein Geld für Tiere, die an der Blauzungenkrankheit gestorben sind. Denn die Tierseuchenkasse zahlt eigentlich nur, wenn es sich um Krankheiten handelt, bei denen die Behörden angeordnet haben, dass die betroffenen Tiere getötet werden müssen, um die Seuche einzudämmen, beziehungsweise wenn sie von Tier zu Tier übertragen wird. Bei der Blauzungenkrankheit ist das nicht so. Sie wird durch kleine Mücken übertragen. Weil die Fallzahlen von infizierten Tieren seit dem Sommer aber rasant angestiegen sind, gibt es jetzt die sogenannte Härtebeihilfe. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Geld im Prinzip von den Tierhaltern selbst kommt, die in die Tierseuchenkasse einzahlen. Das Land hat bisher noch keine finanzielle Hilfe zugesagt, kritisiert Ursula Gerdes, Vorsitzende der Tierseuchenkasse.
Wie gehen die Tierhalter denn jetzt mit der Tierseuche um?
Ja, die machen sich natürlich Sorgen, denn gerade breitet sich ein neuer Typ der Blauzungenkrankheit aus. Das zuständige Bundesministerium hat deshalb im Eilverfahren 3 schon bestehende Impfstoffe freigegeben. Die Tierhalter bekommen dafür einen Zuschuss, die Tierarztkosten müssen sie aber selbst tragen.
Danke, Marie Schiller. In den Kreis Rothenburg, da schlagen Angler schon wieder Alarm. Es geht, wie schon vor einem Monat an der Oste bei Heslingen, um trübes Wasser durch Bohrarbeiten. Die Angler machen sich Sorgen um die Fischbestände in der Oste und erheben Vorwürfe gegen Tennet, das Unternehmen, das die Südlink-Kabeltrasse baut. Jan-Bastian Buck, was steckt hinter diesem erneuten Vorfall?
Es geht um einen Graben in Hatzte, das gehört zu Ehlsdorf. Dieser Graben hat eine Verbindung zur Oste. Und in diesem Graben, direkt neben der Kreisstraße, hat ein Jäger vor einer Woche eine gräuliche Flüssigkeit entdeckt, die das Wasser getrübt hat. Spezialisten des Landkreises Rothenburg sind dann laut einer Sprecherin hingefahren und hatten sofort einen Verdacht, der dann später auch im Labor bestätigt wurde. Dort war das Spül- und Schmiermittel Bentonit ins Wasser gelangt, genau wie schon Mitte August. Da waren bei den Bohrungen für einen Kabelkanal unter der Oste mehrere 100 Kilo davon im Fluss gelandet. Vom Landkreis hieß es, es gebe keine Hinweise auf wassergefährdende Stoffe. Ein Baustopp an der Südlink-Bohrstelle wurde trotzdem verhängt. Jetzt im Fall des Grabens soll es wieder bei Bohrarbeiten für das Erdkabel der Südlink-Trasse zu einem Leck gekommen sein. Das Bentonit-Wassergemisch soll auf einem Acker gelandet und dann durch den Regen in den Graben gespült worden sein. Und jetzt? Der Landkreis sagt, dass das Bohrloch abgedichtet wurde. Mögliche Schäden am Gewässer will man mit einem Gutachten ausschließen.
Jan-Bastian Buck berichtete. Wie geht man am besten um mit Vorurteilen oder auch Hasskommentaren im Netz? Der Bauernverband Nordostniedersachsen hat sich dafür einen besonderen, für ihn ganz neuen Ansatz entschieden. Landwirte polarisieren ja durchaus, spätestens seit den Protesten Anfang des Jahres. In einem neuen Spot reagieren die Bauern nun auf negative Kommentare und Vorurteile, und zwar mit Humor und Offenheit.
Die scheiß Drecksbauern sollen ihre dämliche Fresse halten.
Manche Kommentare sind heftig und hässlich.
Die Bauern werden uns alle töten. Nieder mit der Landwirtschaft.
Andere kurios, wie dieses Vorurteil über den Bauernalltag.
Rausch ausschlafen, Trecker fahren, Schützenfest.
Schützenfest, Schützenfest, Schützenfest.
Sommerfest, saufen, Subunternehmer beauftragen.
Ja, ist das nicht ein geiles Leben?
Mit Humor, Ironie und Offenheit stellen sich Landwirte aus Nordostniedersachsen Hassnachrichten und Vorurteilen. Eine von ihnen ist Lena Bergmann aus Neetze im Kreis Lüneburg.
Ja, ich glaube, wenn so Fronten verhärtet sind, dann ist eigentlich Humor immer so ein ganz guter Einstieg, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch irgendwie zu verdeutlichen, dass wir auch Menschen sind und dass wir Gefühle haben und dass wir keine Buhmänner sind.
In ihrem Alltag erlebt Bergmann keinen Hass, wie die meisten ihrer Kollegen. Doch wenn sie im Internet versucht, Vorurteile zu entkräften, kommt sie gegen viele festzementierte Meinungen nicht an. Leonhard Hüfing, Ackerbauer aus Altenmedingen im Kreis Uelzen, sagt, die Fronten hätten sich seit den Bauernprotesten noch verhärtet. Unter anderem kam das Vorurteil auf, dass viele Bauern rechts- oder demokratiefeindlich seien. Das will er nicht stehen lassen.
Wir haben natürlich, wie im ganzen Teil der Gesellschaft, auch rechte Bauern. Es gibt auch ganz links Bauern. Aber der große Teil ist in der Mitte und ist auch eine Stütze der Demokratie.
Hüfing selbst ist auch in der Kommunalpolitik tätig. Er hofft, dass durch die ungewöhnliche Kampagne wieder Dialog möglich ist. Für Marie von Meyer-Höfer vom Thünen-Institut braucht es da aber beide Seiten.
Also ein echter Dialog ist ja auch die Bereitschaft, sich zu fragen, warum gibt es diese Argumente, die die Landwirtschaft so kritisch darstellen?
Der Bauernverband Nordostniedersachsen reagiert in einem neuen Spot auf negative Kommentare und Vorurteile. Ein Beitrag von Max Seib. Und auch das haben wir heute noch im Blick. Die Arbeiten zum Verfüllen des Gorlebener Salzstockes verzögern sich. Das hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, heute auf Nachfrage des NDR bestätigt. Ursprünglich sollte schon Mitte des Jahres damit begonnen werden, die rund 400.000 Tonnen Steinsalz in das Bergwerk zurückzubefördern. Nach Auskunft einer BGE-Sprecherin seien die Betriebspläne für die Verfüllarbeiten zwar beantragt, aber noch nicht vom zuständigen Landesbergamt genehmigt worden. Und man könne noch keinen Termin nennen, wann dies geschehen werde. Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg fragt jetzt, weshalb das so lange dauert. Denn der Rückbau des Bergwerks sei bereits vor 3 Jahren beschlossen und öffentlich verkündet worden. Und wir schauen jetzt noch aufs Wetter. Im Laufe des Nachmittags klettern die Werte noch auf bis zu 25 Grad, zum Beispiel in Schnakenburg. Nachts gehen die Werte dann wieder auf bis zu 11 Grad zurück. Morgen kann es erst einzelne Schauer geben, später setzt sich dann aber wieder die Sonne durch und das bei bis zu 24 Grad. Und das war heute der Überblick aus dem Studio Lüneburg. Am Mikrofon war Grete Hanitz. Nachrichten von hier gibt's morgen früh wieder ab 6.30 Uhr. Und die neuesten Infos aus Ihrer Region gibt's zum Nachlesen auch immer aktuell in der NDR Niedersachsen-App.